Herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Stefan Hayek. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
Ja, mein Name ist Stefan Hayek. Ich bin seit vielen Jahren im Bereich Mobilität unterwegs als Journalist und da war es ja viele Jahre sehr langweilig. Und es ging immer nur darum, wie kriegt man mehr Leute in die Bahn oder aus dem Flugzeug raus und so weiter. Aber im Autobereich oder was wir Gummimobilität ja gerne nennen, ist nicht viel passiert. Da wurde so ein bisschen rumgedoktert an Turbomotoren und ein bisschen mit Leichtbau. Und das hat sich natürlich fundamental geändert mit dem Aufkommen der ersten alltagstauglichen Elektroautos. Und da gibt es eben viele spannende Themen für Journalisten. Und wir merken es auch an der Leserresonanz, dass das auf jeden Fall ein sehr gefragtes Thema ist. Und damit beschäftige ich mich eben, weil das so ist, inzwischen fast 100% meiner Zeit.
Sie schreiben für die Wirtschaftswoche, oder?
Das ist richtig.
Alles klar. Welche Station davor? Ich sah noch Gartner, ne? Das ist ja so ein Innovationsunternehmen.
Ja, das ist ein IT- und Marktforschungs- und Innovationsberatungsfirma aus New York. Das war meine erste Station nach der Uni. Mehr als diese beiden gibt es auch nicht. Ja, ich bin hier eine treue Seele.
Ja.
Urgestein. Fast 20 Jahre. Nächstes Frühjahr habe ich mein 20-jähriges Jubiläum. Aber wie gesagt, die Inhalte haben sich sehr stark geändert. Also vor 20 Jahren hat natürlich niemand über E-Mobilität geschrieben hier. Das hat eine sehr starke Dynamik entwickelt.
Ich kann mich auch noch an die Zeiten erinnern. In den Nullerjahren war das irgendwie nicht so wahnsinnig spannend, die neue Radkappendesign am 5er BMW zu beschreiben. Aber das hat sich ja nun geändert. Wie kam denn Elektromobilität eigentlich in den Journalismus? Also sagen wir mal so ab 2008 bis 2009.
Bitte, ich habe die Frage akustisch nicht verstanden.
Wie kam denn Elektromobilität in den Journalismus, so sagen wir mal ab den Jahren 2008, 2009?
Da würde ich sagen, dass 8, 9 noch nicht wirklich viel los war. Da gab es mehrere Triebfedern. Also eine, die immer genannt wird, die sicherlich auch nicht falsch ist, ist der Dieselskandal, dass einfach mehr Leute verstanden haben, so können wir nicht einfach immer weitermachen. In den Anzeigen für die Autos schöne CO2-Werte pro Kilometer drucken, die mit der Realität nichts zu tun haben und dann auch noch betrügen. Ich weiß, da ging es jetzt weniger um CO2 am Anfang, aber das hat natürlich einen breiteren Kontext, dass von daher das Interesse entstand. Dann gab es natürlich auch die ersten alltagstaglich tauglichen E-Autos. Die kamen in den ersten Jahren so ab 2011, 12, 13 auf den Markt. Ich nenne jetzt mal ganz ohne Werbung machen zu wollen, zwei, die sicherlich da entscheidend waren. Das ist einmal der erste Tesla, wo man eben auch bequem weitere Strecken fahren konnte zum ersten Mal mit einem Elektroauto, was auch ein anstrengendes Design hatte und viele Leute aus der eher betuchten Käuferschicht, obere Mittelklasse, Oberklasse dann auch zum ersten Mal für das Thema interessiert hat. Vorher war das eher so eine Nische, ne? Da gab es ein paar lustige kleine Zweisitzer, die so mit Batterie rumgegurkt sind. Und das andere Auto, das ich nennen möchte, ist der BMW i3. Der hatte zwar anfangs nicht so eine alltagstagliche Reichweite, aber der ist natürlich schon ein innovatives Fahrzeug gewesen. Also dann gab es einige Sachen, sowohl positive als auch negative, also diese neuen Autos, die zum ersten Mal auf den Markt kamen, so vor 7, 8 Jahren und dann eben der Dieselskandal hat da nochmal, glaube ich, ordentlich dafür gesorgt, dass das Thema in den Medien breiter wurde als vorher.
Das ist zwar richtig, aber ich meine, auch Renault hat ja schon sehr stark, also 2012 als Großserienhersteller gezeigt, dass man wirklich mit einem Zoe überzeugende Angebiete.
Ich habe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhoben mit meiner Aufzählung. Ich wollte jetzt auch nicht 20 Modelle aufziehen, aber die sind ja alle so aus einer Zeit.
Ja, okay. Und
vorher war es sehr stark ein Nischenthema, ne?
Und jetzt als Wirtschaftswoche muss man natürlich irgendwie auch die großen, die Autoindustrie in Deutschland mitbedienen. Es ist ja 26% vom Exportvolumen, wir sind eine Autonation. Wie kam das in den Wirtschaftsjournalismus oder wie wurde das wahrgenommen? Als Bedrohung oder eher als Chance?
Ich weiß nicht, was Sie jetzt mit bedienen meinen. Also wenn Sie glauben, dass wir Anzeigenkunden nach dem Willen schreiben, liegen Sie sehr falsch. bedienen im Sinne von, dass es ein Thema ist für die mit Abstand wichtigste Branche, da haben Sie sicherlich recht. Und das ist in dem Moment ein Wirtschaftsjournalistenthema, wie es selbstverständlich noch zwar sehr langfristige, noch sind die Anteile am Umsatz ja 1 oder 2% bei allen Herstellern oder sogar noch weniger. Aber nachdem es natürlich in China die Quote gab, ist das selbstverständlich auch ein Wirtschaftsthema, ganz klar.
Und ja, aber das stellt sich ja, also da will ich auch gar nichts unterstellen. Also es ist jetzt ja allgemein so ein bisschen diese Medienkrise, dass eine gewisse Distanz zu den klassischen etablierten Medien auftaucht. Aber die Frage ist ja schon so, wie kann man diese Story warnen? Also wer von den Deutschen bewegt sich denn am besten Ihrer Meinung nach ins Themenfeld Elektromobilität? Es sind zwar noch 1-2%, klar, aber auf der anderen Seite könnte man in der Autoindustrie auch nun keine Stimme mehr, die sagt, der Diesel hätte noch eine große Zukunft. Da ist jetzt praktisch Bosch, Bosch gewesen, der gesagt hat, wir gehören jetzt auf. Das sind jetzt aber Volvo ist auch schon dabei. Also im Prinzip ist die Trendcare jetzt vollständig, auch schon in Investitionsentscheidungen. Und die Frage ist jetzt, wer ist als Deutscher da am besten aufgestellt?
Also es ist, glaube ich, noch nicht so lange, dass die komplette Opposition aufgehört hat. Also ich kann mich schon noch an Stimmen erinnern, die nicht sehr lange her sind, wo es dann hieß, ist der Diesel nicht eigentlich besser? Müssen wir nicht den Diesel weiterentwickeln und das mit der Elektromobilität? Also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich kann mich an Vorstände auch bis hin zu Vorstandschefs von sehr großen Zulieferern und auch OEMs erinnern, die noch nach dem Dieselskandal noch, davor ohnehin, aber auch danach noch gesagt haben, nee, die Batterien sind nicht gut genug, da können wir keine alltagstäglichen Autos bauen. Also das ist wirklich ganz kurz die letzten Monate, dass das aufgehört hat oder sehr wenig geworden ist mit dieser Fundamentalopposition. Also da möchte ich widersprechen ein Stück weit oder dem eine andere Gewichtung geben. Das hat sich in letzter Zeit sehr stark, ich antworte gerne auf Ihre Frage, wer denn am weitesten ist, gedreht. Da gibt es immer noch viele, die meinen, das sei ein Irrweg oder jedenfalls nicht die einzige Zukunftsmobilität. Das kann man ja auch diskutieren. Man kann ja diskutieren, ob es nicht auf Langstrecken oder für große, schwere Fahrzeuge, Langstrecken-LKW und so weiter, auch andere Antriebsarten gibt als die Batterie. Da bin ich sehr dafür, dass wir das diskutieren. Nur wir müssen auch mal uns zu einer Entscheidung durchringen. Ne? China hat einen Masterplan. In den USA gibt es nicht nur Tesla, da gibt es auch GM und Ford, die sehr stark elektrifizieren. Und bei uns haben eben viele Automanager lange da gezögert. Und das beschließe ich die großen Zulieferer mit ein, sie haben Bosch genannt, aber auch Conti. Deswegen haben wir keine eigene Batteriezellenfertigung. Deswegen haben wir so wenig deutsche E-Autos. Also da ist sehr lange gebremst worden. Nun zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass Stand heute die Frage nicht wirklich viel Sinn macht, weil die Dosen an E-Autos sehr homöopathisch sind. Es gibt einen Audi, es gibt ein paar Plug-in-Hybride, über die man jetzt auch wieder diskutieren könnte, inwieweit sie überhaupt klimafreundlich sind. Und es gibt den BMW i3, der mittlerweile auch, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich das falsch sage, 7 Jahre auf dem Buckel hat. Also er hat zwar jetzt mehr Reichweite bekommen. Ich glaube, wir müssen da 1-2 Jahre nach vorne gucken und dann könnte man da vernünftige Bestandsaufnahmen machen. Da glaube ich, dass es VW jetzt schon ernst meint und dass da deutlich mehr von VW kommen wird als von den anderen Herstellern.
Merkwürdigerweise, es ging jetzt gerade über die Ticker. Zirpsbier, der Vorstandsvorsitzende von BMW, hat jetzt verkündet, dass der BMW weitergebaut wird. Letzte Woche ging es über die Ticker, dass er eingestellt werden wird. Es geht ja darum, es ist so 7 Jahre, ein Kleinwagen, der knapp 40.000 dann auf dem Listenpreis gekostet hat. Der ist nicht mehr Stand der Technik. Aber soll er nun weitergehen, soll er nicht weitergehen? Das geht jetzt wohl doch weiter. Nur, also aber ist denn bei den Kunden schon ein Bedürfnis auf die Frage, wer baut das beste Elektroauto erkennbar? Also es geht ja darum, es geht ja jetzt auch der Shift praktisch. Die Frage, die durchschnittlichen Deutschen wissen sicherlich, was ein guter Verbrenner ist oder wissen auch, ob die Vorteile vom Diesel gegenüber dem Benziner oder. Sie sind kompetent, was in Sachen Verbrennerkauf angeht. wollen Sie jetzt wirklich die Frage klären, können wir ein Elektroauto, was ist ein gutes Elektroauto, was ist ein modernes Elektroauto, welche ist die sichere Technik für die Zukunft? Ist das schon eine Frage, die Sie so praktisch gestellt bekommen in Ihrer Resonanz von den Lesern oder nicht?
Ja, weniger. Also wir machen ja nicht diesen klassischen Autojournalismus, das hier ist das beste Auto in der Preisklasse. Das hat hier 4.758.000 Kubikmillimeter Kofferraum und der andere nur ein paar weniger. Das machen wir ja nicht. Ich will das gar nicht abqualifizieren. Das hat hier sicherlich auch seine Berechtigung, diese Art klassischer Autojournalismus. Aber nee, das ist weniger das Thema. Das Thema, was im Moment ganz klar dominiert, ist das denn überhaupt ökologischer,
als
wenn ich mir nochmal einen Diesel kaufe? Oder wäre es nicht besser, ich warte auf die Brennstoffzelle? Ich würde mal sagen, 80% der Leserfragen gehen in diese Richtung. Nachher, ich glaube, sind unsere Leser ganz gut schon informiert. Die wissen halt, es gibt Tesla, das ist alltagstauglich, mehr oder weniger. Das ist teuer und dann gibt es eben ein paar andere und da hört man dann halt, da ist es ein bisschen schwieriger mit dem Laden vielleicht unterwegs. Die sind aber auch gute Autos. Also ich glaube, das ist nicht so sehr das Thema für unsere Leser. Was ist denn jetzt das Beste? Da geht es um die grundsätzlichen Fragen. Ja, soll ich mir das kaufen? Grundsätzlich, was kostet das? Aber da steht hier ganz klar das Ökologische im Vordergrund. Die Leute wollen erstmal wissen, wenn sie sich ein E-Auto kaufen, ist es denn dann überhaupt sinnvoll im weitesten Sinne? Und dann im zweiten Schritt würden sie sich wahrscheinlich nicht mehr unbedingt über die Wirtschaftswoche informieren, was dann nun das beste Modell ist.
Ist
dann nicht mehr so ganz unsere Zielgruppe.
Ne? Ich sehe aber auch irgendwie bei den klassischen Automobiljournalisten noch nicht so das Thema drin, wirklich die Frage, eine konkrete Kaufentscheidung. Es geht immer auch noch mehr um diese gesellschaftlichen Debatten. Ja, da sind wir jetzt wieder beim Thema Wasserstoff, was jetzt die Zukunftsmobilität immer wieder begleitet in den letzten 10, 20 Jahren. Die Frage, es kommt jetzt wieder im Langstreckenbetrieb. Einige Autohersteller spielen auch damit, es im Bereich von Personenkraftwagen zu bauen. Wie ist da Ihre Meinung? Sie hatten es schon angedeutet, es sollte nun sollte wieder diskutiert werden. Aber es heißt natürlich...
Also ich glaube, dass es in Deutschland nicht so wenig diskutiert wird. Das ist jetzt immer vorsichtig zu formulieren. Wir müssen einfach sehen, die Automobilhersteller, die Leute, die über die Budgets verwalten, verfügen, die Vorstandsvorsitzenden, die brauchen eine Entscheidung. Die können nicht beides mit voller Kraft zur Marktreife entwickeln. Die können nicht ihre Entwicklungs- und Forschungsbudgets einfach 50-50 splitten. Und in den nächsten 10 Jahren, das sind so ungefähr die Zeiträume, wenn man da plant, ne, so ein, zwei Modellwechsel, ist überall nur zu hören, dass die Entwicklung batterieelektrischer Autos bevorzugt wird. Das hören nicht alle gerne, ja, speziell die Leute, die selber noch nicht so wirklich viel haben. Aber das ist einfach mal Fakt. Ich höre aus der Industrie jedenfalls nichts anderes. Dann wird immer angeführt, ja, aber Toyota oder ja, aber Daimler. Da muss man einfach sehen, die Verhältnisse. Toyota ist in der Tat ein bisschen ein Sonderfall, aber wir reden da halt auch von Japan. Ne? Ich meine, was mich an der ganzen Diskussion, was ist besser, E-Auto oder Brennstoffzelle immer wahnsinnig stört, ist, dass ich habe jetzt keine repräsentative Erhebung gemacht, aber ich habe mal gefühlt, wie man so schön sagt, ist in 90% der Artikel und der Fernsehbeiträge und der Talkshow-Gespräche und so weiter und so fort, wird nicht der Frage nachgegangen, wo kommt der Wasserstoff her. Und solange das nicht der Fall ist, weigere ich mich, da ernsthaft zu diskutieren, weil das ist natürlich essentiell. Wenn wir fragen, was ist die beste Antriebsform fürs Klima, dann müssen wir zwingend schauen, wo kommt der Strom her? Das wird ja gemacht. Ja, da wird immer mehr kritisch nachgefragt. Ja, wenn ich dann aber mit Kohlestrom lade, ist das dann überhaupt besser? Aber komischerweise bei der Brennstoffzelle wird das immer vergessen. Oder ist das nur meine selektive Wahrnehmung? Geht es Ihnen da nicht auch so, Herr Fagt? Also ich kenne da wenig Artikel, die dem nachgehen. Wenn man das aber tut, kommt man sehr schnell auf die zur Erkenntnis, dass das nicht so einfach ist. Also im Moment wird Wasserstoff aus Erdgas oder auf Methan hergestellt. Dabei wird Samsung kein Chemieprofessor sein. Es ist evident, dass dabei sehr viel CO2 frei wird. Also wenn ich das H2 von dem CH4 wegziehe, dann, ja, dann kommt CO2, bleibt über. Das soll dann irgendwann mal aus überflüssigem Windstrom gemacht werden und so weiter und so fort. Nur, wieso soll ich den nicht direkt in ein Batterieauto laden? Dann kann ich mit dem gleichen Strom dreimal so weit fahren. Das ist einfach mal die physikalische Faktenlage. Es wird auch nicht bestritten groß. Da gibt es mal Leute, die sagen, ja, nee, ist nur zweimal so weit. Und andere sagen, nee, ist eigentlich viermal so weit, weil man den Wasserstoff auch noch kühlen oder komprimieren muss. Aber das können wir uns schenken. Es ist einfach ein wahnsinniges Mehr an Primärenergiebedarf, wenn ich alle Autos mit Brennstoffzelle fahren möchte, als mit Batterie. Das ist mal der Fakt. Und ich finde, diese Diskussion ist in Deutschland zu einseitig. Also es ist immer nur, ja, da kann ich schneller laden und da kann ich dann weit fahren und so weiter. Und da kommt nur Wasserdampf aus dem Auspuff. Aber kein Mensch geht der komplexeren Frage nach, wo der Wasserstoff herkommen soll. Also mich stört das ehrlich gesagt sehr.
Ich möchte da Ihre Frage beantworten, vor allen Dingen, dass die Diskussion immer noch geführt wird. Sie wird seit 10, 20 Jahren immer kommt es mal wieder auf, wenn es spannend wird in der Elektromobilität, weil Prinzip ist es ja klar, jetzt gibt's an jeder Ecke im Internet Werbung, Volkswagen schaltet seine Marketingkampagne, der i3 läuft ab Ende dieses Jahres in Zwickau von den Bändern und jetzt kommt das Thema was? Wasserstoff. Das ist all das gleiche Problem, man kann es auch aus der ökonomischen Perspektive sehen, es ist einfach dreimal bis fünfmal, je nachdem wie man es rechnet, ineffizienter als beim Punkt. Sie haben das im Prinzip, will ich vielleicht meinen Hörern noch eine Sache mitgeben. Sie haben das alles sehr schön dargestellt, komplex und so weiter, aber wenn man sich 2019 mal anguckt, wo Wasserstoff und Brennstoffzelle als Antrieb verwendet wird, dann sind es von der Howaldtswerft militärische U-Boote. Also nicht irgendwelche Touristenboote, so 20 Meter tief tauchen und dann so weiter, sondern wirklich durch Nordatlantik durch. Da, in dieser Anwendung, Tiefsee, 4000 Kilometer am Stück fahren und so weiter, ist es sinnvoll. Aber bis das jemals so weit kommt, dass es in der Alltagsanwendung wie dem Auto angewendet wird, dauert es für meine Zeit auch noch lange und man muss einfach auf den Durchbruch warten, bis Brennstoffzelle wirklich bis die Brennstoffzelle wirklich endlich eine bessere Wirkungsbilanz hat als die Batterie. Und wenn das der Fall ist, dann können wir nochmal neu drüber reden. Sonst bleibt das ein Thema für Speicher. Ja, aber es wird im Auto einfach keine größere Zukunft haben.
Mhm. Wo wir jetzt. Sehe ich so ähnlich. Es gibt natürlich einzelne Anwendungen, wo man es in Nischen vielleicht doch braucht. Aber ich würde mal gerne nochmal eine Ebene höher ansehen. Also Sie kennen ja alle den sehr sympathischen und auch im Bereich der Galaxien, Sonnensystem und so weiter sehr kundigen Professor Lesch.
Ja.
Ich erwähne ihn gerade, weil er hier, während ich mit einem Auge auf Twitter gucke, wieder hier durch meine Timeline gaust hat. Und diese Leute erzählen halt immer, wenn man alle Autos elektrisch macht, dann braucht man so und so viel Terawattstunden Strom. Und rechnen dabei aber zurück, jetzt muss man sich kurz den Gedanken nachvollziehen, sie rechnen zurück von dem Energiebedarf der heutigen Autos und rechnen dann aus, wie viel wäre das in Strom für 47 Millionen PKW, haben wir so ungefähr in Deutschland. Dabei wird völlig übersehen, Herr Sinn hat das übrigens das Gleiche gemacht, das auch Ökonomen können, noch viele andere machen das, wird völlig übersehen, dass das Elektroauto einen um den Faktor 3 höheren Wirkungsgrad hat als das Benzinauto. Und das kann man nicht einfach so umrechnen. Da kriegt man eine Unschärfe oder einen Fehler von Faktor 3 rein. Das ist nicht wenig. Und wenn man das dann eben auch für das Brennstoffzellenauto macht, dann wird man feststellen, dass es sogar noch ungünstiger ist. Also mit anderen Worten, wenn ich das mit Wasserstoff betreiben möchte, dann brauche ich dreimal so viel Primärenergie, und das CO2-neutral sein soll, in dem Fall halt erneuerbaren Strom, als wenn ich das elektrisch mache. Und dann sollen die Leute halt auch mal sagen, wo das herkommen soll. Also ich verstehe das nicht, dass sogar hier Professoren diesen einfachen Umstand scheinbar übersehen. Ja. Also das ist der eine Punkt. Und Sie haben völlig recht. Also es gibt natürlich auch noch Sachen, für die oder Sektoren, für die dieser grüne Wasserstoff, den man dann auf erneuerbarem Strom machen kann, auf Wasser. Das ist ja technisch, kann man das ja machen, da braucht man einen großen Elektrolyseur. Ich sage mal groß, weil der auch ein großes Preisschild hat und so weiter, wissen die wahrscheinlich alles, und der muss dann auch 24/7 laufen, damit er überhaupt auf diese Wirkungsgrade kommt, die da immer versprochen werden. Also da ist ja schon wieder eine Unschärfe drin. Das heißt, wir bräuchten dann ja auch stetigen Wind zum Beispiel. Egal, also die Wirkungsgrade, die immer kolportiert werden da bei der Elektrolyse, die sind auch mit Vorsicht zu genießen, weil zum Beispiel PV gibt es ja auch am sogenannten Sonnengürtel nachts nicht. Also muss man das schon wieder kritisch hinterfragen. Die Frage ist ja, wer möchte diesen grünen Wasserstoff dann haben und wäre bereit, dafür einen Marktpreis zu bezahlen? Und wenn man das mal durchdenkt, dann ist der PKW so ziemlich das Letzte, was einem einfällt, weil es gibt natürlich Leute, die brauchen den viel dringender. Also am besten wäre, wenn der Wasserstoff in der Energiewirtschaft verbliebe, also als Speicher für den volatilen Sonnen- und Windstrom. Da hat er nämlich den höchsten Wirkungsgrad. Da hat es auch von großem Nutzen natürlich, weil mit Batterien diese Schwankungen abdecken, da bin ich skeptisch, dass wir das jemals hinkriegen. Dann gibt es, Sie haben jetzt gerade U-Boote, glaube ich, erwähnt, ne? Oder Schiffe. Also nehmen wir mal die Schifffahrt, die auf der Wasseroberfläche ruhig dazu. Die Schifffahrt hat global, wenn ich nicht falsch informiert bin, ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt extra, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, hat die Schifffahrt global einen ähnlichen CO2-Footprint wie der Flugverkehr und wie der Kfz-Verkehr. Das ist ungefähr gleich. Dann der taucht aber in den nationalen Klimabudgets nie auf, weil das ja auf internationalen Gewässern hauptsächlich stattfindet. Also die Schifffahrt wäre ein anderer Kunde, der sehr gerne mit dem grünen Wasserstoff fahren würde. Und dann haben wir gerade die Luftfahrt genannt. Die haben eigentlich überhaupt keine andere Chance, CO2-Neutralität hinzukriegen, als mit Wasserstoff, den man dann nochmal weiter synthetisiert in einem weiteren Schritt zu E-Kerosin, nicht wahr? Weil mit Batterien nach New York fliegen, also da glaube ich noch nicht so schnell dran. Nee. Das heißt also, die Luftfahrt ist wieder jemand, der diesen grünen Wasserstoff hat. Und wenn man das alles in Betracht zieht, dann muss schon sehr viel beim E-Auto schiefgehen, beziehungsweise zugunsten der Brennstoffzelle laufen, dass das noch im PKW-Bereich wirklich konkurrenzfähig ist. Und dann wundere ich mich immer, dass die Diskussion so oberflächlich ist in Anbetracht dieser Herausforderungen für den Wasserstoff in der Mobilität und man dann über kurzes Tanken und 800 Kilometer Reichweite und dergleichen spricht. Also ich glaube, ich finde das im Verhältnis zu den anderen Aspekten, die wir gerade angeschnitten haben, relativ egal, ob ich 2 oder 10 Minuten tanke oder lade.
Es ist für die 40 Kilometer, die man täglich fährt, auch nicht so entscheidend. Aber noch ein Punkt.
Also wir reden da von der Langstrecke und wir wissen ja auch, die allermeisten Fahrten sind unter 40 Kilometer.
Nochmals zwei Punkte. Das wird ja hier wir sind ja auf einem sehr hohen Level in der Diskussion. Also Harald Lesch hat ja nun auch bei Samt Terra X, hast du nicht gesehen, einen YouTube-Film rausgebracht, der übrigens 1,5 ja. Millionen Views hatte. Da geht es um das Thema Wasserstoff, ist doch nochmal erstrebenswert. Das habe ich auch bearbeitet, ich glaube sogar Sie, das weiß ich gar nicht genau, aber es geht darum, da hat er im Prinzip als Referenz genommen, dass man, wenn man 350 Kilowatt Ladung in einem Schnellladenetz aufbaut, flächendeckend, dann kriegt man das Stromnetz in die Knie. Und deswegen sollte man Wasserstoff eben auch nochmal als Gesetzgeber hervorziehen. Da wird jetzt der
auch Quatsch.
Quatsch. Ja, wir bestätigen uns hier gegenseitig. Das ist nicht schön. Das ist kein gutes Podcasting.
Aber Sie haben das ja angesprochen.
Ja, ich stell's noch mal rein. Ich find's auch Quatsch, weil das sagt auch keiner in der Industrie. Ich habe es auch sogar noch mal nachgeguckt. Ionity, die jetzt Schnellladeletze auf den Autobahnen sagen, haben noch nie gesagt, dass sie irgendwo das ganze Land mit 350 kW Ladung zustellen wollen.
Also die 350 kW, es gibt ja maximal 250 jetzt von Tesla, die gerade upgraden. Ich glaube, in Europa machen wir das noch gar nicht. In den USA von 120 auf 250 Kilowatt Ladeleistung. Wie viel Volt das dann sind, müssten 400 oder 800 sein. Ist glaube ich, auch egal. Das gleicht man über die Ampere aus. Also jedenfalls, wir reden ja von 250 Kilowatt maximal. Dann kommt vielleicht irgendwann Porsche, die das mit 800 Volt machen wollen im Auto, schaffen dann vielleicht 300. Wo stehen diese Schnelllader? Die stehen ausschließlich an der Autobahn. Also die sind für die Langstrecke gedacht. Gibt es Probleme mit dem Stromnetz, mit der Grid? Stabilität an der Langstrecke? Nein, gibt es überhaupt nicht. Das glaubt ja doch niemand. Das Bayernwerk hat vor 2 Wochen nochmal simuliert und getestet. E.ON hat es getestet vor 2 Monaten. Sie haben Innogy erwähnt, die haben es simuliert und getestet. Diese Schnelllader, die hängen an der sogenannten Mittelspannung. Da geht nichts in die Knie, wenn da 20 E-Autos laden wollen. Die Mittelspannung kann das locker weg. Wo es Probleme geben kann, und da sollte vielleicht auch Herr Lesch bei allen seinen Meriten, die ich ihm wegnehmen will, sich mal besser informieren und etwas auf Stand bringen. Wenn es Probleme gibt durch viele E-Autos, die sich dann irgendwo ballen, ne, zeitlich und räumlich, das kann ja passieren, so mal so ein Freitag vor Heiligabend und dann ballt sich das irgendwo Richtung Alpen. Das will ich gar nicht wegtun. Das kann gut sein, dass es da mal dann, wenn es Probleme gibt, dann ist es immer in den Verteilnetzen, also in den letzten Meilen vom Stromnetz sozusagen. Da lädt aber niemand mit 350 Kilowatt. Da laden die Leute mit 11. Und da kann ich immer nur meinen Onkel zitieren, der Elektroingenieur war, der lacht sich da immer kaputt. Der sagte, 11 Kilowatt, da hatten die Leute in den 70er Jahren ja ganz andere Bedarfe, kurzfristige Ladeleistungen für ihre Stromöfen und so Nachtspeicheröfen gab es damals, hat man die, glaube ich, genannt, oder für hydraulische Durchlauferhitzer. Also da wird sehr viel durcheinander geworfen. Also entweder reden wir jetzt von Schnellladen, dann reden wir von der Mittelspannung oder wir reden von den Verteilnetzen, dann reden wir aber nicht von 350 Kilowatt. Also da wird einfach zu viel durcheinander geschmissen. Also
das ist richtig. Es ist ja, ich möchte jetzt nochmal, weil ich jetzt jemanden von der Wirtschaftswoche am Mic habe, die Frage stellen. Wirtschaft, das ist ein leidiges Thema. Ich stelle es ja auch den Schutznutz nochmal dar. Aber jetzt ist nun wirklich, die Marketingkampagnen laufen, die Investitionen sind getätigt, die Plattformen sind fertig, sind ja auch große Investitionen. Wie steht die Auto, wird es für die Autowirtschaft in den nächsten Jahren schwierig, diesen Trend zu beschaffen? Und wenn ja, wo wird's?
Kurze Antwort, ja, es wird schwierig. Also ich habe Sie unterbrochen, Sie wollten noch nicht beschaffen.
Nee, das ist im Prinzip die Kernfrage. Wir haben jetzt wirklich irgendwie da 15 Minuten von Ihrer
Knappheit. Es gibt da ein paar Punkte, die schwierig werden. Das eine haben wir schon genannt, das sind die Reiseinvestitionen. Ich habe halt nur ein R&D-Budget von irgendwas zwischen 5% und 8% des Umsatzes normalerweise als Autochef. Da muss ich irgendwie wissen, wollen die demnächst Wasserstoff in der Masse haben und nur in Ausnahmen E-Mobilität oder andersrum. Das ist mit dem, verzeihen Sie den saloppen Ausdruck, Geblubber von der Technologieoffenheit. Das springt da immer leider sehr, sehr kurz. Denn Technologieoffenheit klingt toll. Aber die Leute brauchen einen Masterplan. Das ist ganz klar. Das ist, was einem jeder sagt, egal ob E-Mobilität Befürworter oder Gegner. Alle sagen, wir brauchen hier klare Ansagen vom Regulierer, von der Politik. Und da ist eben die Reise die nächsten 10 Jahre Richtung Batterien, nicht Richtung Brennstoffzelle. Das ist einfach mal so ein Fakt. Dann gibt es aber darüber hinaus, selbst wenn man das akzeptiert, gibt es natürlich jede Menge Herausforderungen. Also das eine ist, das Geld muss ja nach wie vor mit den, so paradox das jetzt klingt, das Geld wird noch lange, also mindestens noch 5 Jahre, noch längere Prognosen brauche ich nicht nach 20 Jahren Technologiejournalismus nicht mehr, da liegt man nämlich immer falsch, aber die nächsten Jahre muss das Geld mit den anderen Autos verdient werden. Das ist das Paradoxe, ich muss die E-Mobilität machen, aber das Geld verdienen kann ich mit den E-Autos erstmal noch nicht. Das liegt an vielen Sachen. Das ist zum einen, dass die Produktionskapazitäten aufbauen muss, dann an den teuren Batterierohstoffen liegt das leider auch. Das ist so, ja, da kann man nicht drum rumreden. Die Batterie ist nach wie vor teuer. Die ist zwar günstiger geworden pro Kilowattstunde, aber die ist, na, dafür werden die auch größer in den Autos. Also das gleicht sich dann wieder aus. Und dann habe ich ja auch noch parallel zur Elektromobilität, muss ich auch noch ein paar Milliarden für das autonome Fahren investieren. Also ich glaube, die Frage ist mit einem einfachen Ja zu beantworten, da wird es Probleme geben. Also das werden nicht alle Hersteller im gleichen Maß wuppen, wie man so schön sagt.
Würden Sie da meiner Wahrnehmung zustimmen? Ich persönlich glaube, dass in dieser Situation es die Hersteller noch einfacher haben als die Zulieferer, weil im Prinzip ein Hersteller ja die Zulieferer anders zusammenstecken kann und jetzt steckt er sie in Richtung Elektroauto zusammen. Mhm. Baut das Auto fertig, schreibt seine Marke vorne drauf und ist gut. Ja.
Also ja und nein. Das ist jetzt leider die Antwort, die man als Interviewer immer am wenigsten mag, aber in dem Fall muss ich sie leider auch geben. Ja und nein. Das ist wirklich, das, wie die Anwälte immer sagen, es kommt drauf an. Sehr oberflächlich betrachtet haben sie recht im Prinzip, da würde ich ihnen zustimmen. Also das können die OEMs noch leichter wegstecken als bestimmte Zulieferer, vor allem wenn es Zulieferer sind, die einfach nichts haben. Das autonome Fahren fürs Robotaxi, für E-Mobilität. Das dauert zwar noch ein paar Jahre, das wird nicht so schnell kommen, wie viele denken, aber das wird natürlich langfristig dann irgendwann ein Problem geben, wenn ich einfach nur Pleuel oder Kolbenringe oder Zylinderkopfdichtungen kann. Das Problem ist weniger, dass es diese Autos nicht mehr geben wird. Sie wird es wahrscheinlich noch sehr lange geben. Das Problem ist aber, dass da nichts Neues mehr entwickelt wird. Und wenn nichts Neues mehr entwickelt wird, keine neuen Verbrenner. Also Ford hat jetzt zum Beispiel schon gesagt, der letzte V8 in aktuellen Ford Mustang, danach gibt es keinen neuen mehr. VW hat gesagt, 2024 glaube ich, keine neuen Verbrennungsmotoren mehr entwickeln. Das wird gerne missverstanden. Das heißt nicht, dass man die nicht mehr baut, verkauft und dass es diese Autos nicht mehr gibt. Die wird es noch 2040 geben, wenn dann mehr Länder wie UK, Dänemark und ich glaube einzelne US-Bundesstaaten, Kalifornien, anfangen wirklich hart Verbrennungsmotor-Neuzulassungen zu verbieten, dann wird es richtig reinhauen. Vorher wird es die noch geben. Aber es wird nichts Neues mehr entwickelt. Das heißt, meine Ingenieure, ja, welche Ingenieure brauche ich? Brauche ich noch den Maschinenbauer von der RWTH oder hole ich mir einen Elektrochemiker und Softwareingenieure? Da werden die Umbrüche wahrscheinlich bei den Ingenieursdienstleistern, werden die am ersten spürbar sein. Dann habe ich gesagt, ja und nein. Ich sage Ihnen auch, warum es noch Nein gibt. Das Machtgefüge, finde ich, wird sich stark verschieben in der Autoindustrie. Bisher sind die Zulieferer ja gewöhnt, dass sie von den großen Herstellern am Gängelband gehalten werden. Und normalerweise hat VW oder Ford oder GM für jedes Teil, was man so in Benzin oder Diesel braucht, hat mindestens einen zweiten, wenn nicht gar einen dritten Zulieferer, der das machen kann. Und da es da eben auch viele gibt, zum Beispiel Zündspulen, ja, die kann ich nur Bosch, die kann auch IKG, die kann auch Delphi, so kann man die immer schön triezen und einen Preis drücken. Das wird möglicherweise anders, wenn ich gute Batteriezellen brauche. Also da werden sich auch die Machtverhältnisse ein bisschen verschieben und möglicherweise wird auch, das sagen ja viele, die UBS zum Beispiel sagt das oder auch McKinsey, glaube ich, da wird möglicherweise auch ein Teil von der Wertschöpfung weggehen, von den Herstellern zu den Zulieferern, nur eben halt zu anderen Zulieferern, ne, zu neuen Zulieferern, nicht mehr zu den alten Kolbenschmidt-Pierburgs und so weiter.
Okay.
Also, dass die Zulieferer per se Verlierer sind, stimmt so nicht. Ja, wenn sie Batteriezellenfertiger sind, dann glaube ich nicht.
Die Frage nach den Arbeitsplätzen, weiß ich, ist leidig, aber ich möchte sie zum Abschluss bringen. Es ist ja in den Medien nun auch wieder an jeder Ecke drin. Es ist eine politische Frage. Es ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, das weiß ich, aber...
Ja, also es ist Kaffeesatzleserei. Also erstens, ich glaube, die einfache Antwort, ja, wo Sie mir nicht in einem Jahr sagen können, die haben Sie aber Quatsch erzählt. Das ist die gleiche wie die eben. Es wird natürlich nicht jeden gleich treffen. Es kommt darauf an, was Sie herstellen. Ja, wenn Sie jetzt... Sitze herstellen oder Reifen, dann kann es Ihnen relativ egal sein, ob E-Autos, Brennstoffzellen oder Diesel sind. Die werden erstmal gebraucht. Allerdings gibt es natürlich, die Frage macht ja nur Sinn, wenn wir es wirklich branchenweit von oben betrachten. Da würde ich sagen, wahrscheinlich haben die Kritiker an der Stelle einen Punkt. Wahrscheinlich wird das Ceteris Paribus Arbeitsplätze kosten, weil einfach im Elektroauto weniger bewegliche Teile drin sind. Also da würde ich mich sehr schwer tun, auf breiter Front zu widersprechen. Das wird wahrscheinlich so sein. Andererseits, wie ich jetzt gerade, was ich selber nicht wusste, erst vergangene Woche, haben Sie vielleicht auch gesehen, kam eine Studie neu, 255.000 Arbeitsplätze alleine bei den Leuten, die die Ladeinfrastruktur aufbauen und betreiben.
Ja,
das weiß ich natürlich nicht, wie nachhaltig die sind. Es kann natürlich sein, wenn die Ladedinger erstmal stehen, braucht es nicht viele Leute, um die zu warten. Das Bezahlen und Ablesen geht ja automatisch über die Cloud. Also es kann natürlich sein, dass es keine sehr nachhaltigen Arbeitsplätze sind. Aber langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, unterm Strich wird es wahrscheinlich welche kosten. Nur, da müssten wir jetzt eigentlich, ich will Ihnen das gar nicht aus dem Mund nehmen, aber da müsste eigentlich sofort eine Anschlussfrage stellen. Was ist denn die Alternative dazu? Ist die Alternative, da auf der Bremse zu stehen, wie es manche Politiker tun?
Ja.
Ich jetzt keine Namen oder Namen oder Parteien nennen. Sie wissen wahrscheinlich, wen ich meine.
Ich denke, wir wissen alle, wen Sie meinen.
Dann zögere ich das hinaus. Ja, dann habe ich vielleicht noch ein paar Jahre, kann ich noch ein paar Pleuelstangen und Kolbenringe mehr verkaufen. Aber irgendwann kommt es ja.
Ja.
Und dann kommt es wahrscheinlich heftiger, als wenn ich mich früher darauf einstelle. Also so ist es zumindest in allen anderen technologischen Umbrüchen gewesen. Ja. Und ich glaube, da das Elektroauto tendenziell robuster ist, weniger Teile haben wir schon gesagt, das stimmt auch, wenn dann teure Teile drin sind, dann sind es andere, dann sind es elektrochemische und Leistungselektronik. Und deswegen, ich glaube, die Frage ist nicht so strategisch interessant, wird es Arbeitsplätze kosten, sondern die Frage ist, glaube ich, was muss man tun, damit man in Zukunft welche hat? Und da wäre jetzt, ich glaube, eine Antwort ganz naheliegend. Also man sollte wirklich dringend anfangen, eine Zellfertigung in Europa aufzubauen. Und das wäre mein Appell an die Politik und an die Industrie. Weil das ist klar, die wird man irgendwann recyceln können und kommen die vielleicht aus dem Second Life mal wieder raus. Also so als können ja erstmal noch ja selber, wenn sie das Auto nicht mehr gut genug sind, sind stationäre Speicher noch ein paar Jahre, manche sagen sogar Jahrzehnte tun. Und irgendwann kommen sie dann vielleicht zurück und man muss sie recyceln. Aber bis dahin wird natürlich der Bedarf im Markthochlauf riesig sein. Und das wäre sehr gut, wenn man als Autoland da versucht, sowas selber herzustellen und nicht alles in Korea zu kaufen oder in China.
Das ist ein schönes Schlusswort. Möchten Sie uns noch was mitgeben?
Okay.
Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Herr Hayek. Ja, so.
Ich habe zu danken.